zum 394. Mal begrüßt euch der Sneakpot von seinem gemütlichen roten Sneakpot-Sofa, so wie ihr euch das auch alle immer vorstellt, wenn wir uns darauf lümmeln. Mit mir hier unser Oberlümmel, Robert Krüger.
Also ist ja unerhört, Hallöchen. Oder eigentlich muss ich ja sagen, Howdy. Haben wir ja neulich so schön reingeschnitten. Ja, Stefan Giesbert ist auch noch da.
Ja, das ist so gemütlich bei uns. Ich glaube, für das Uns musst du mir ein Diesser drauf machen. Oh ja. War ein bisschen gezischt, das tut mir leid. Aber ich kenne einen anderen Podcast, das ist noch viel schlimmer.
Ja, da kenne ich einige von.
So, der Sneakpot hat es nicht in die Sneak geschafft. Wir sind im Moment ein bisschen sneakfaul.
Wir sind also ein Pod nur.
Ja, genau. Immerhin sind wir heute iTunes-Pod.
Genau.
Denn du hast dir bei, ist es iTunes? Ist ja egal. Bei einem der Verleihportale, wer dich kennt, weiß, dass es nur iTunes sein kann, weil das andere kriegst du nicht in deinen komischen Computer rein.
Das andere habe ich keinen Bock.
Den Film John Wick ausgeliehen. Es geht nicht um Hustenbonbons?
Nein, auch wenn das eine naheliegende Idee wäre.
Geht es muss eigentlich so sein.
Ja, du musst die Frage schon noch richtig stellen, sonst fange ich nicht an.
John Wick, worum ging's?
Richtig, jetzt danke.
Ich habe neulich eine alte Folge gehört, da habe ich es noch nicht so gesagt. Da war ich ganz irritiert. Was habe ich denn da gesagt?
Ja, zu alten Folgen kommen wir gleich nachher noch. Aber jetzt erstmal John Wick. Ein Film, den ich ganz kürzlich habe erst besprochen gehört in England, in der BBC, dass der irgendwie anlaufen würde. Da war dann auch Keanu Reeves, der die Hauptrolle spielt, im Interview. Und dann habe ich gedacht, oh, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wann kommt denn der nach Deutschland? Dann habe ich festgestellt, der war schon in Deutschland. Der war im Januar oder so im Kino. Und jetzt erst in England, also vor 3 Wochen oder 4 Wochen oder so.
Wie geht das denn?
Keine Ahnung, wie das geht. Und ich war dann auch, dachte mir so, oh, blöd, dass ich den verpasst habe. Klang eigentlich ganz interessant. So ein bisschen so die... Keanu Reeves macht auf Liam Neeson sozusagen, macht so einen Rachefilm. Und die Story ist erstmal sehr simpel. Keanu Reeves spielt eben diese Figur namens John Wick. Er ist ein Auftragskiller, er ist der Beste überhaupt, aber er hat sich vom Job zurückgezogen, er ist ausgestiegen, weil seine Frau sehr krank ist. Und gleich zu Beginn des Films kriegen wir in so einem Rückblick quasi erzählt, dass sie tot ist. Also sie ist an dieser Krankheit gestorben und er ist in schwerer Trauer und kriegt das nicht so richtig verarbeitet und bekommt noch ein letztes Geschenk von ihr, das muss sie wohl vor ihrem Tod in Auftrag gegeben haben, dass er das kriegt, sobald sie davon ist. Und das ist ein Hundewelpe und dieser Hundewelpe kommt mit einem handgeschriebenen Brief von seiner toten Frau. Und der soll sozusagen sein neuer bester Freund sein, weil sie ja jetzt nicht mehr da ist.
Das ist schon sehr traurig.
Das ist sehr, sehr auf die Tränendrüse gedrückt und dann kommt...
Aber guck mal, jedes Mal, wenn du diesen Hund ausführst, musst du daran denken und so. So drüber wegkommen.
Ja, doch für ihn scheint es zu funktionieren. Er freundet sich ein bisschen mit dem Hund an und sieht den quasi eher so als das letzte Geschenk von seiner Frau, der jetzt sein neuer bester Buddy wird. So. Das sind die ersten 3 Minuten des Films. Dann passiert natürlich, was passieren muss. Irgendwie muss sein altes Leben wieder in Erscheinung treten, sonst haben wir ja keinen Film. Und das macht es in Form eines russischen Möchtegern-Gangsters, zu wenig Hirn, zu viel Geld, der ihm irgendwie Kohle anbietet, um seinen alten Mustang-Sportwagen zu kaufen, mit dem er rumfährt. Okay. Und er sagt, der ist nicht zu verkaufen. Und demzufolge kommen die Gangster dann nächsten Nacht zu ihm nach Hause und wollen das Auto klauen. Und er kommt denen irgendwie, er bemerkt, dass die da im Haus sind und will die stellen quasi, kriegt eine über die Rübe gehauen und die bringen seinen Hund um. So, und damit ist das Setup geleistet für den Film. Ja, du hast jetzt einen sehr, sehr wütenden Ex-Super-Profi-Killer, der jetzt auch nichts mehr zu verlieren hat. Er hat jetzt weder eine Frau noch einen Hund und noch ein Auto. Und aber genügend Waffen und genügend Wut im Körper und dann kannst du dir den Rest vom Film denken.
Ordentlich auf die Fresse.
Es gibt sehr, sehr ordentlich auf die Fresse. Es wird sehr viel geschossen und es gibt viele, viele, viele Tote. Mein erster Gedanke war so ein bisschen, warum soll ich Keanu Reeves das abkaufen? Ich habe ihn jetzt eher immer so einsortiert gehabt mit, okay, 47 Ronin war nicht so der Überfliegerfilm. Zwischendurch so ein paar seltsame Romantikkomödien, manche davon vielleicht auch ganz okay. Und irgendwie hatte ich Matrix so ein bisschen aus der Erinnerung verloren. Okay, in Speed ist er irgendwie durch diesen Bus gefallen und hat das Gefühl gehabt, dass er überfordert ist, aber diesen knallharten Killer, den kennt man so von ihm ja jetzt eigentlich noch nicht, aber zumindest den Kämpfer, der sehr beeindruckend kämpfen kann, den kennen wir aus Matrix natürlich, ne? Dass er irgendwie sich schnell bewegen kann und irgendwie so mit irgendwelchen übernatürlichen, zumindest krassen Kampfmoves ausgestattet ist. Das hatte ich ehrlich gesagt schon fast so ein bisschen verdrängt. Also für mich war Keanu Reeves jetzt irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren wird.
Ja, und wir mögen ihn besonders für Gefährliche Brandung, das darfst du nicht vergessen.
Richtig, aber auch da ist er jetzt nicht so der Mega-Killer.
Das war eigentlich auch schon, was ist der schon, 23, 24 Jahre her?
Der soll, glaube ich, geremaked werden übrigens, habe ich
nicht gelesen. Ja, der ist schon, die haben schon Filming, da haben wir schon irgendwie vor 10 Folgen drüber geredet.
Genau. Nun ja, also nichtsdestotrotz, wenn man ihn kämpfen sieht, fällt einem Matrix wieder ein und man denkt sich, naja, eigentlich, ja, doch, hab ihm die Rolle schon mal abgekauft, also warum nicht? Und was dann sehr schön ist, es ist halt so eine richtig schöne Unterweltgeschichte. Also wir haben dann so einen, sein Gegner, ist so ein, war mal früher sein Auftraggeber und der beauftragt dann einen anderen Profikiller, der von William Dafoe gespielt wird, damit ihn umzubringen. Das war früher sozusagen einer seiner besten Kollegen. Und dann hast du dieses Duell zweier Profikiller, du hast das, alle kennen sich irgendwie, der Gegner, auf der anderen Seite steht, sozusagen hinter diesen kleinen Gangstern steht, die ihn überfallen haben und seinen Hund getötet haben, ist auch jemand, mit dem er jahrelang zusammengearbeitet hat, der weiß also auch, wie gefährlich er ist und wie unberechenbar und wie gut auch. Und insofern hast du so dieses mafiöse Strukturen und dann hast du so ein schickes Hotel, wo die ganzen Auftragskiller sich immer zu so einer Art konspirativen Treffen in so einer unterirdischen Bar in diesem Hotel treffen. Und da gibt es dann so die Regel, dass man in dem Hotel nicht arbeiten darf. Also du bist da als Auftragskiller und da kommen ganz viele Auftragskiller hin, aber man in diesem Hotel wird nicht geauftragsgekillt. Und es ist dann so eine Art neutrale Zone, wo man auch selbst wenn man jetzt theoretisch den Auftrag hätte, den anderen umzubringen, dann kann man dann trotzdem noch ein Bierchen miteinander trinken, kann dann sagen, so, wenn ich dich das nächste Mal sehe außerhalb, dann ist klar, ne? Und das ist irgendwie so ein witziges Konstrukt und ansonsten, was ich schön finde an dem Film, er ist sehr schnell, es werden ein paar coole One-Liner gekloppt, er ist sehr stylisch gefilmt und die Action ist übersichtlich inszeniert, toll choreografiert, also ich fand es wirklich, wirklich gut gemacht. Von der Story her ist natürlich Keanu Reeves in every last Liam Neeson Movie ever. Also die Unterschiede zu Taken und Taken 2 und Taken 3 und Walk Among the Tombstones und so weiter ist überhaupt nicht groß entfernt von der Sache her. Aber trotzdem irgendwie, der ist frisch, der ist nochmal cool gemacht. Und was ich toll finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass hier mal ein Auftragskiller am Werk ist, der wie soll man sagen, der ist so effizient irgendwie und der macht nicht solche Fehler, wo du denkst, oh, das würde der doch jetzt niemals machen. So irgendwie jemanden, den er killen könnte, der jetzt ein Gegner von ihm ist, erst noch irgendwie mit irgendwelchen tollen Parolen zuschwätzen und das fällt ihm dann hinterher auf den Fuß, sondern wenn er die Chance hat, schießt er demjenigen in den Kopf. Im Zweifel zweimal, damit das sicher ist und immer innerhalb von Sekunden. Und dann gibt es so eine geile Szene, ich will das jetzt nicht spoilern, wer oder was, aber so eine Szene, wo du denkst, in jedem anderen Film wäre das jetzt so inszeniert worden, dass er zu der Figur hingeht und erst nochmal irgendwie irgendwas sagt oder irgendwie mit dem rumdiskutiert oder sich dann irgendwas überlegt, wie besonders theatralisch der jetzt sterben muss oder so. Und hier geht er hin, peng, tot, fertig. Und du denkst dir, ja, genau so würde man das machen. Warum willst du dich noch stundenlang mit dem unterhalten? Du hast einen riesen Hass auf den, knall ihn einfach ab, fertig, Ende der Durchsage. Und das ist ganz nett gemacht, weil es mal erfrischend anders ist, als die anderen Sachen immer inszeniert werden. Und wie gesagt, die Kämpfe sind toll, die Bilder sind toll und ich fand ihn gut. Also ich gebe dem jetzt mal 7 Punkte. Warum der so früh in Deutschland angelaufen ist und dann nicht in England, habe ich keinen Einblick, weiß ich nicht. Aber ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir den in der Sneak gehabt hätten, weil das wäre, glaube ich, ein guter Sneak-Abend geworden.
Ja, das klingt so, als ob das so für die Sneaks sehr unterhaltsam Ja, sonst.
Ja, ist ein schöner Actionfilm, mehr ist das nicht. Aber von der Sache her mal wieder einer, wo ich sagen würde, okay, sowas kann ich ja nur jetzt noch ein, zweimal machen. Er muss zwar nicht der neue Liam Neeson werden, aber kann er durchaus spielen, sowas. Nimmt man ihm ab.
Okay.
Und er trägt immer so ganz schicke Anzüge und fährt in so schicken Oldtimern und ja dann da in dieser Stadt vor diesem Hotel aussteigt, da hat er immer so enorm stylische Anzüge an und dachte ich mir schon, ja, das ist so der Gentleman-Killer. Schon cool.
Okay. Was ist der? 5 Euro sind das, oder?
Bitte was?
Was kostet er?
Achso, ja, bei iTunes, ich habe dich gerade akustisch vom Skype her nicht verstanden. Kostenmäßig bei iTunes, glaube ich, 4,99 und in HD leist und ich meine wohl 3,99, wenn du dich mit SD zufrieden geben würdest, aber das würde ich natürlich nicht empfehlen.
Das schon so, muss nicht, gell?
Ja, das kommt auf die Größe deines Fernsehers an. Ich denke, wenn du das auf einem 13 Zoll Laptop guckst, dann kannst du das theoretisch schon machen, auch, je nachdem, wie nah du dran sitzt. Aber wenn du dich ins Wohnzimmer legst und hast dann 50 Zoller an der Wand hängen, dann willst du da kein SD haben.
Ja.
Jo, lass uns zur Droge der Wahl übergehen, bevor ich zu meinem zweiten Film komme.
Ist heute sehr, sehr Film versorgt. Ich bin ja nicht so, obwohl ich habe einen Film gesehen. Doch, ich könnte jetzt gleich erstmal einen besprechen, aber lass uns erst die Droge der Wahl, Erik, bis später.
Genau. Du hast da eine Flasche in der Hand und ich kenne dir diese Flasche.
Die Flasche hast du mir nämlich zum Geburtstag geschenkt. Mit den
ja, nicht nur ich. Jungs. Genau, der Martin und der Christoph waren da schon auch dabei.
Genau. Handcrafted by Master Distiller.
Ja, es handelt sich um Sipsmith VJOP, ein Gin. Ein ziemlich fantastischer Gin, ich weiß es, weil wir haben ihn damals auf dem BCB zusammen entdeckt für uns und fanden ihn toll. Und jetzt musste ich ihn dir schenken. Und jetzt benutzt du ihn.
Ganz,
für was?
Ganz viel, ich mache mir ein Gimlet damit. Ganz viel Wacholder, extrem, also ultra wacholdrig, aber eben auch overproof, das heißt 57,7 geschmeidige Prozent. Wenn die Sendung jetzt etwas ausfasert oder eskaliert.
Ich bin für eskalieren. Ich mache da mal mit. Ich habe Brewdog Punk IPA, ein Postmodern Classic heißt es hier. Also ein Bier aus Schottland.
Wo jetzt gerade Craft in wird, dann schon mit Postmodern anzufangen, ist schon Käse, oder?
Ja, komm, es muss halt irgendwas draufstehen auf dem Etikett. 5,6% mit allen möglichen.
Ein Zehntel von dem, was ich habe.
Ja.
Da musst du ja 10-mal so viel trinken.
Mache ich aber nicht. Ja, also jedenfalls hier in Aberdeenshire in Schottland gebraut. Und mit allen möglichen tollen Hopfen und keine Ahnung was. Ist jetzt zu klein gedruckt und hier ist zu wenig Licht, dass ich das lesen könnte. Das gießen wir jetzt mal hier rein. Bevor du mir nämlich auch so ein Foto von mir schießt, wo ich an der Flasche rieche, gieße ich mir das Bier mal lieber in ein Glas. Gut. Nächstes Thema. Also du hast einen Film, hast du gesagt.
Ja, ich war mit... Ich muss mal hier kurz...
Du musst mal kurz erst nochmal die Dosierung da richtig hinkriegen. Das ist jetzt der Roses Lime Juice, kann ich ja gerade mal das Rezept sagen. Also ein Gimlet sind nur zwei Zutaten, Roses Lime Juice und Gin. Und das in Verhältnissen, die man sich persönlich aussuchen darf. Die Basis wäre mal doppelt so viel Gin wie Lime Juice und ab da kann man das Spielen anfangen und das ein bisschen variieren.
Genau, da kann man, wenn es einem zu kräftig ist, mehr Lime Juice reintun, wenn es einem zu süß ist, dann macht man halt ein bisschen mehr Gin. Das Ganze rührt man auf Eis. Ich mach das mal so.
Mit dem Finger im Glas, ich sehe es, ja.
Wenn man keine Gäste hat, finde ich das sehr angemessen.
Absolut.
Obwohl, wenn du da wärst, finde ich das auch passend.
So. Ich finde Punk IPA einfach ein schönes Bier.
Ja, den lasse ich noch mal kurz stehen und ein bisschen Wasser ziehen. Ich habe jetzt auch Mad Max geschaut. Ich war mit Björn, unserem Anfangsmusiker.
Wir haben ja über die Musik eine Beschwerde erhalten.
Ja,
wir haben
aber ich habe schon geantwortet.
Ja, ich habe es gesehen. Wir haben einen Hörer, Grüße an der Stelle, der sie fies in den Ohren findet. Ich kann natürlich verstehen, was er meint. Das ist ja so, diese Geigen, die gehen ja schon ziemlich weit rauf am Anfang da. Aber es soll halt so dramatische Filmmusik sein. Aber naja, gut. Ja. Zurück zu deinem Thema. Du warst Mad Max gucken.
Genau, Mad Max Fury Road.
Kung Fury Road.
Ja.
Wie, 2D oder 3D?
3D, aber in Kino 2 in dem Kinopolis. Mal wieder, seit langem. Es war irgendwie so schön, mal wieder ins Kinopolis zu gehen. Wir waren mal wieder vorher beim Subways. Und
ist das der dieser Film Riesensaal?
Nee, das ist der Minisaal, das ist ein kleiner oben.
Okay.
Über dem Einsaal.
Ja, ja, ich verwechsel ihn mal.
Ja, wie du schon angekündigt hast, ein schöner Film, ein bisschen Länge mittendrin und ein bisschen dick hinten drauf. Aber wenn man einen klassisch gemachten, heftigen Actionfilm erwartet, dann bekommt man genau das. Da wird man
100% zweistündige Verfolgungsjagd erwartet.
Ja, ja, es sind so viele quatschige Szenen und so vieles, wo man sagt, oh, Alter, doch nett. Aber die Art, wie die sich verhalten teilweise und so, das ist schon krass.
Was mir im Nachhinein, was ich noch eigentlich nicht gesagt hatte, glaube ich, aufgefallen ist, so die Art, wie diese Verfolgungsjagd inszeniert ist, ist auch sehr anders als bei beispielsweise bei solchen Filmen wie Fast and Furious oder Need for Speed gab es auch mal einen Film, solche Sachen. Da sind viele Szenen immer drin, wo, weiß ich nicht, der Helikopter fliegt auf der Landstraße mit, damit wir die Verfolgungsjagd kurz von oben sehen. Dann haben wir immer in solchen Autorennenfilmen so eine stehende Kamera, die auf dem Boden steht und dann rasen die Autos vorbei. Ich glaube, so eine Einstellung gibt es hier gar nicht. Oder wenn dann nur.
Es gibt auch keine Einstellung, wo sie zurückschalten.
Genau. Doch, oder gibt es. Doch, die gibt es. Einmal schaltet Nux
mit seinem. Ja, es geht aber nicht um das Schalten, sondern es geht um das.
Es geht um den toten Kopfschalten.
Ausgestattet.
Genau, ja.
Ganz genau, ja. Ja, und mich hat so manchmal ein bisschen an diese 500-Meilen-Rennen erinnert, wo die fast gleiche Geschwindigkeit fahren. Also die sehen sich, weiß ich nicht, sind 10 Meter auseinander und es dauert trotzdem irgendwie 6 Runden, bis der rankommt. Und das ist ja da auch so. Die sehen sich schon und sind, ja komm, 2 Kilometer oder so, dann bist du dran. Aber es dauert halt trotzdem noch sehr lange, bis sie dann wirklich aneinander oder sich berühren oder nah genug dran sind, dass sie etwas miteinander machen können.
Ja.
Und das fand ich auch ziemlich gut.
Das ganze Internet, ich habe das damals in meiner Besprechung bewusst ausgeklammert, diskutiert ja jetzt darüber, ist dieser Film ein feministisches Machwerk, ist er eine feministische Propaganda oder was weiß ich, kommt Mad Max zu kurz in diesem Film? Wir wurden jetzt zwar nicht explizit aufgefordert, uns dazu zu äußern, aber generell denke ich, oh Gott, jetzt kocht es doch nicht alles so hoch. Der in dem Film ist halt Imperator Furiosa, also hier Charlize Theron ist der Held sozusagen und Mad Max wird da so ein bisschen mitgeschleift und sie ist eigentlich die Hauptdarstellerin, wenn man so will. Und das ist auch völlig okay so, weil Mad Max immer irgendwie ein Spielball seiner Elemente war. Er ist zwar hier vielleicht jetzt ein bisschen weniger drin als im Dreier, aber nichtsdestotrotz, dass andere Leute immer irgendwie das Heft in der Hand hatten und er irgendwie immer nur rumgeschubst wurde, das war auch in den ersten 3 Filmen so. Und okay, sie ist eine extrem starke Frauenrolle, das ist auch völlig gut so. Ich weiß nicht, was es sich da aufzuregen gibt, das ist ja im Gegenteil total positiv. Und die anderen Frauenrollen sind teilweise genauso schwach und empfindlich dargestellt, wie in anderen Filmen auch, also jetzt irgendwie, was man da teilweise liest, der Film wird von irgendwelchen Leuten boykottiert, weil sie ihn als feministische Propaganda empfinden. Ey, haltet mal die Bälle flach, Leute, was ist denn da los? Also, naja.
Wieso, seit wann ist denn jetzt Feminismus schon wieder böse? Ich dachte, das waren die Guten.
Ja, nein, das sind dann jetzt irgendwelche Gegenbewegungen, irgendwelche Männer, die sich jetzt in ihrem Actionfilm-Gewohnheiten angegriffen fühlen, weil jetzt mal ein Film kommt, wo eine Frauenrolle nicht völlig blödsinnig ist. Und eben, wenn sie schon die Hauptrolle ist, dann eben nicht so dargestellt wie in, was weiß ich, Lara Croft oder so, mit Riesenhintern. Also natürlich, das funktioniert hervorragend, dieser Film, und das, was er uns erzählen will, kriegt er damit sehr effizient transportiert. Und ich weiß nicht, wo diese Debatte plötzlich herkommt. Also, ist doch alles gut so.
Mhm. Also ich habe mich neulich, mir ist das Thema zu kompliziert. Das hat mich dann vorhin neulich zu der Frage gebracht, ob es wohl sexistisch ist, wenn ich darüber nachdenke, ob es sexistisch ist, während der Frauenfußball-WM Champagner zu trinken.
Hä?
Ja, ob das Nachdenken darüber schon sexistisch ist.
Nee, Nachdenken, die Gedanken sind frei. Du darfst da denken, was du möchtest.
Ja, oder wenn ich das schreibe, so überlege mir gerade, ob es sexistisch ist. Ich denke, ich habe das Problem nicht verstanden, was mein Problem ist.
Ja, das kann sein. Ich kann es auch jetzt gerade nicht verstehen. Also ich kann dir leider nicht helfen. Aber ich gucke auch Frauenfußball-WM.
Das ist ein bisschen schade.
Ja.
Ja?
Ja.
Hast du 10-0 geguckt?
Ja, das habe ich gesehen.
Spektakulär.
Dann habe ich das 1-1 gegen Norwegen, habe ich nur zur Hälfte gesehen, dann bin ich leider eingeschlafen. Aber ich habe noch bis zum Ausgleich habe ich es gesehen, mir fehlten so die letzten paar Minuten dann. Und dann bin ich wieder aufgewacht.
War das irgendwie eine Form von Protest?
Nee, das war einfach nur, weil ich total im Arsch war.
Ach so.
Ich wollte es eigentlich zu Ende sehen.
Da muss man ja wieder vorsichtig sein.
Ach, jetzt hör auf.
Ich kann da ja niemanden
sagen. Himmelherrgott, noch jeden Mal. Jedenfalls danach bin ich dann wieder aufgewacht und dann lief dieses Spiel China gegen, ach, was weiß ich, Niederlande oder so. Und also in meinem müden, dusseligen Dings bin ich wieder aufgewacht, guck da hin und denke mir, die spielen ja immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Aber das mit dem Spielstand, das kann doch gar nicht sein. Und dann ist mir erstmal irgendwie klar geworden, dass ich eine Stunde gepennt habe und mitten in einem ganz anderen Spiel wieder aufgewacht bin.
Das war lustig.
Ist ein bisschen eigenartig.
Ja, sehr schön.
Ja, und jetzt das 4-0 gegen Thailand, das habe ich nicht gesehen.
Ich habe nur die erste Halbzeit gesehen.
Wann war das eigentlich, das Spiel? Samstag, ne?
Gestern Abend.
Gestern?
Nee, Montagabend.
Okay, da war ich klettern, deshalb. Das habe ich nur jetzt gelesen.
Das ging um 10:30 los.
Da war ich auch noch in der Kletterhalle. Da war ich auch noch in der Kletterhalle. Ja, um 10 stand ich gerade so auf der Slackline und habe mit einer neuen Übung rumgespielt. Ich habe mir von jemandem einen Ball zuwerfen lassen und habe versucht, auf der Slackline stehen zu bleiben, ihn zu fangen, ihn festzuhalten, ihn zurückzuwerfen und nicht runterzufallen. Hat so semi gut geklappt. Aber war ein netter Versuch. Ja, wie viele Punkte würdest du Fury Road geben, um da nochmal ganz kurz die Runde zurückzumachen?
Jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, 9,5. Hättest du mich nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es da diese Längen und so gibt, weil das ging los und ich war genervt.
Wieso?
Weil ich es ja schon gehört hatte. Wo du gesagt hast, oh, das zieht zwischendrin, da hätte man vielleicht und so. Das hatte ich irgendwie noch so in Erinnerung.
Wie so viele geschimpft habe ich, glaube ich, gar nicht. Also ich muss es mir nochmal anhören, aber.
Mir hängen geblieben ist. Und da habe ich mir gedacht, so, Mist, jetzt ist, vielleicht hätte ich 10, aber ja, 9,5, 10 Punkte, großartig. Also es ist kein Meisterwerk, aber es macht ungeheuer viel Spaß.
Also ich finde, visuell ist es schon ein Meisterwerk. Von der Story her natürlich nicht, aber.
Hast du diese Berichte gesehen, wo man so die Fotos angucken kann und dann so nach rechts und links schieben kann und das Vorher-Nachher-Bild sieht, wie die das aufgearbeitet haben?
Nee, das habe ich mir nicht angeguckt. Aber sie haben es richtig viel bunter gemacht, ne?
Ja, sie haben es viel bunter gemacht und sie haben halt relativ wenig zusätzlichen Scheiß reingemacht. Was halt voll cool ist.
Ich hatte nur die lustige Geschichte.
Brennende LKW, Truck fährt umher und da sind dann, weiß ich nicht, diese anderen Fahrzeuge mit den Stangen. Die Stangen waren echt, aber die Figuren drauf natürlich nicht, weil das irrsinnig gefährlich ist, mit, weiß nicht, 80 da durch die Wüste zu brettern und dann da oben Leute hängen zu haben.
Ja, aber sie haben Tom Hardy wirklich vorne an dieses Fahrzeug dran gedübelt und sind mit dem durch die Wüste gebrettert. Und da fuhr halt der LKW vorne weg, sodass der auch wirklich den Staub abgekriegt hat und so.
Ja, und das macht nicht so viel Spaß.
Und die haben auch wirklich, sind auch wirklich mit den Motorrädern in dieser Schlucht von einer Seite über den Truck auf die andere Seite rübergesprungen.
Ja, das ist cool.
Also völlig, völlig besinnungslose Action. Und
gut.
Ja, ich hatte nur die Story gelesen, dass sie irgendwie den ersten Drehort verlassen mussten, weil da haben sie irgendeine Wüste gehabt, die gut aussah und dann hat es angefangen zu regnen und dann haben überall angefangen Blumen zu blühen und Pflanzen zu wachsen. Und dann haben sie so, scheiße, jetzt geht die Wüste nicht mehr. Und dann sind sie, glaube ich, irgendwo nach Afrika, meine ich Nigeria oder sowas, sind sie, glaube ich, gegangen dann. Und haben da weiter gedreht und da mussten sie ein bisschen eingreifen, weil da hin und wieder mal, was weiß ich, steht da eine Giraffe in der Gegend rum oder so, die da jetzt nicht sein soll. Die musste rausgeretuschiert werden. Und natürlich ja. Für die Hand von ihr, von Charlize Theron, musste viel CGI gemacht werden, aber sonst ist da wirklich das meiste handgemacht und das ist echt beeindruckend.
Das ist echt gut, ja.
Und das sieht man im Film halt auch an. Also ein paar Mal hat mich, eine Sache hat mich gestört an den Effekten. Manchmal war so der ganz klassische, vielleicht war das auch so eine Hommage an den 80er Jahre B-Movie Autoverfolgungsteil, wenn dann so Stellen drin waren, wo du siehst, jetzt läuft das Bild schneller, als es gedreht wurde. Damit Geschwindigkeit ja. mehr wirkt. Das hat so einen sehr prägnanten B-Movie-Autoverfolgungsjagd-Charme. So hat man das halt in den 70ern und 80ern gemacht. Dass man dann irgendwo rumgefahren hat, dann hinterher das Bild schneller laufen lassen und es sieht so auf so eine gewisse Art unrealistisch aus.
Und ja, genau, irgendwelche Sachen passen physisch nicht richtig zusammen.
Ja, genau, das ganze Momentum passt nicht.
Was ich ein bisschen irritierend fand, war, dass es so wenig Fahrtwind und so gab. Also wie die manchmal auf den Truck standen und so, das war halt so, ja, nee, mit Fahrtwind bei 80 km/h, da fliegst du einfach. Das war so, naja, gut.
Da habe ich nicht drauf geachtet, aber okay, ja, mag sein. Ja.
Sonst toller Film. Also wirklich empfehlenswert. Wer es ein bisschen aushält, krasse Action zu sehen, anschauen.
Jo, und ich finde halt das Set-Design so geil. Ja. Da am Anfang, wo die da dieses Ding runter, diese Plattform runterkurbeln, wo der Truck drauf ist, und oben, du hast oben diese Leute, die auf diesem Zahnrad laufen.
Du, so wundervoll.
Du willst einfach sofort irgendwie Stopp drücken und alle Details angucken oder einfach nur sagen, können wir da mal ganz kurz rein? Ich würde da hinten auch nochmal links um die Ecke gucken wollen. Ja, weil dich einfach sofort alles interessiert, was da an Set-Design gebaut wurde, weil es so detailreich und so cool ist.
Ja, absolut. Ja. Wirklich toll.
Sehr schön. Ja, dann lass uns schnell noch zu einem weiteren Film kommen.
Ja, bitte sehr. Du hast geschaut.
Ich habe dann auf Netflix umgeschaltet, weil ich nicht noch mehr Geld ausgeben wollte. Und habe mal was Älteres geguckt, und zwar Der Mandant. Den haben wir schon mal besprochen im Sneakpot. Und zwar haben das gemacht du und Martin und Christoph in der Folge 186. Ich weiß nicht.
Klar, wenn die dabei sind, muss ganz schön lange her sein.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es war eine Folge, in der du mit Christoph wohl in der Sneak warst und Christoph war aber während der Aufnahme nicht da und hatte vorher seine Meinung irgendwie auf Band gesprochen und ihr habt das dann hinterher so reingeschnitten, als würdet ihr euch mit ihm unterhalten. Man hört leider vom Audio her den, und ich habe die Folge jetzt nämlich frisch nochmal gehört, man hört den Unterschied total, dass er überhaupt nicht da ist und du bist mit Martin wohl zusammen im Studio und Martin hat den Film nicht gesehen und erzählst ihm das, wie es so ist und Christoph wird immer wieder reingeschnitten. So. Das ist ganz witzig gemacht irgendwie, aber man hört, dass wir damals noch eine andere Art hatten aufzunehmen irgendwie.
Welche Folge war das?
186, genau. Also das ist jetzt über 200 Folgen her, also über 4 Jahre. Und naja.
Was war denn vor 4 Jahren?
Da war es vor 4 Jahre früher als jetzt. Also, Der Mandant, nur ganz kurz. Also, es ist ein Film mit Matthew McConaughey, oder wie auch man ihn ausspricht. Er ist ein Anwalt, der immer in seinem großen Lincoln sitzt und durch die Stadt fährt.
Ach, der Film, ja.
Jetzt erinnerst du dich. Und ja. Er übernimmt die Verteidigung eines reichen Sohns einer guten, gut situierten Familie, der beschuldigt wird, eine Frau, eine Prostituierte zusammengeschlagen zu haben. Oder sogar umgebracht, ich weiß es nicht. Doch, in diesem Fall umgebracht, glaube ich. Nee, nicht umgebracht, die ist noch als Zeugin vor Gericht. Aber er hat sie irgendwie halt schwerst misshandelt, die ist ziemlich blutig im Gesicht und so. Und er beteuert aufs Eindringlichste, dass er das nicht war und dass da noch ein anderer Mann war und sie hätten ihn reingelegt und so weiter. Und die will sicherlich nur Schadenersatz und will an die Kohle ran, die hinter ihm und mit seiner Familie hinter ihm steht. Und unser Verteidiger versucht sich jetzt da irgendwie eine Verteidigungsstrategie zurechtzulegen und relativ schnell kommt dann aber irgendwie mehr und mehr Indizien zusammen, dass das Ganze ein abgekatertes oder möglicherweise doppelt oder dreifach abgekatertes Spiel ist und alles doch nicht so wirklich so scheint, wie uns das zuerst eigentlich einleuchtend dargelegt wurde. Und relativ schnell befindet er sich sozusagen in der Schusslinie und nicht mehr der Mandant, für den es ja vorher um Leben und Tod ging, weil das darauf steht unter anderem die Todesstrafe dann im Raum bei der Verhandlung. Und relativ schnell sind wir aber so weit, dass der Mandant, dass der Mandant sozusagen zwar sein Problem ist, aber nicht mehr das Hauptproblem unseres Films, sondern das Hauptproblem für uns Zuschauer ist dann irgendwann unsere Hauptfigur, nämlich der Anwalt, der jetzt bedroht wird mit allen möglichen Konsequenzen. Und ja, das ist sehr slick inszeniert. Der fährt da immer cool mit seinem Auto rum, hat so einen Chauffeur und scheint immer Herr der Lage, und das bröckelt dann so langsam so ein bisschen, und wir sehen dann auch ein bisschen, wie das an ihm nagt, wie er so langsam so einen Verfall durchmacht und dann auch schlaflose Nächte hat etc. Sein Ermittler wird dann von William H. Macy gespielt. Da gibt es dann auch noch Zwischenfälle mit dem, und das seine Welt gerät so ein bisschen aus den Fugen, und das ist ganz cool gemacht. Also ich fand den einen netten Gerichtsthriller, würde ich mal sagen, ist das so das Genre. Ganz cool gemacht. Kein Meisterwerk, kein Must-See, aber doch einfach ein schöner Film, so den man mal gut weggucken kann, wenn man mal Lust drauf hat. Ihr habt euch damals in der 186 über, also ihr fandet ihn, glaube ich, nicht so gut wie ich. Ich habe erst den Film geguckt und dann den Podcast gehört, weil ich mich nicht von eurer Meinung vorbeeinflussen lassen wollte. Ich war dann ein bisschen erstaunt, wie schlecht ihr den fandet. Ihr habt euch auch sehr über die Wackelkamera aufgeregt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht ist das im Kino anders als auf dem Fernseher.
Ich bin in Kinoreihe 6 sitze, weiß ich
nicht. Genau, ja, das habt ihr nicht gesagt, wo ihr gesessen habt, aber
okay.
Du hast es zumindest sehr kritisiert, dass dich das nervt. Und ich habe dann, während ich den Podcast gehört habe, habe ich so überlegt, zurücküberlegt, dachte so, war da Wackelkamera? Wenn ja, wo war da Wackelkamera? Keine Ahnung. Also offensichtlich im Fernsehen funktioniert er hervorragend, oder ich bin mittlerweile echt abgestumpft, was das angeht. Wobei ich auch sagen würde, dass ich eigentlich kein Fan der Wackelkamera bin. Da ist mir überhaupt nicht aufgefallen, und du warst sehr dagegen in der Besprechung. Also möglicherweise tatsächlich der Unterschied Fernseh, TV und Kino. Ja, nee, aber kann man gucken. Auch wenn ich ausdrücklich kein Matthew McConaughey-Fan bin. Christoph schon, der hat das, glaube ich, in der Sendung gesagt, dass er den sehr mag. Und auch Marissa Tomei, die spielt seine Frau, mag Christoph auch. Und trotzdem kam er nicht zu so einer positiven Wertung. Marissa Tomei ist mir relativ egal, und Matthew mag ich nicht so wahnsinnig. Ich finde den irgendwie einen arroganten Fatzke. Aber trotzdem, das tut dem Film, also tat jetzt mir, diesem Film, keinen Abbruch. Ja, das zum Thema Der Mandant.
Punkte,
ja, nee. Nee, für so alte Filme nicht.
Das ist viel zu alt.
Ja, so. Zeit für Gossip. Hau rein.
Wo warst du? Ja, Fußball-WM haben wir schon besprochen.
Ja.
Ich war das Wochenende mal wieder im Center Park, und ich kann es wirklich für jeden nur empfehlen, der entweder seine Familie mit kleinen Kindern und allem möglichen mal für so ein Wochenende, auch gerne dann eben Familie mit Freunden oder so, dann mietet man sich so kleine Häuschen nebeneinander. Es ist ein großes Schwimmbad in der Mitte dieses, also Center Park ist so eine Parkanlage mit so ganz vielen kleinen Häuschen und ganz viel Wald, und in der Mitte ist halt so eine große Schwimmbadanlage, wo aber auch so ein Bowling Center drin ist und so. Ach,
und da ist ein Dach drüber? Quatsch mal.
Da ist ein Dach drüber, und es gibt auch so einen Außenschwimmbereich.
Wie groß aber, ist das Gebäude? Das ist so eine Riesenhalle dann, oder wie?
Nee, die Schwimmhalle. Draußen nicht. Die Häuschen stehen.
Ach so, ich dachte,
das ist jetzt. Regnet, so wissen das. Nee,
ist jetzt wie so eine ganz kleine Welt in der Kugel.
Nee, wir sind eine Viertelstunde gelaufen von unserem Häuschen zum Schwimmbad. Mhm. Also, das war schon ein weiter Weg.
Ja, ich glaube, da hattest du schon mal von berichtet. So.
Ja, genau. Letztes
Erlebnis-Schwimmbad mit Übernachten.
Genau, ja. Und es ist halt einfach so entspannend, wenn man da irgendwie mit einer Gruppe von Freunden hinfährt, oder ja, Familie mit kleinen Kindern funktioniert natürlich auch top. Dadurch, dass alles so ein bisschen großzügig ist, hat man natürlich auch immer Platz, sich zurückzuziehen oder mal wegzugehen, oder die einen gehen Schwimmer, die anderen nicht und so. Ist echt.
Aber ist es super. Ist es da nicht dadurch auch total voll mit kleinen Kindern, und die schreien die ganze Zeit und gehen einem auf den Nerv?
Es geht. Wir waren auf der Wildwasserrutsche, da sind nicht so viele kleine Kinder.
Okay.
Die Wildwasserrutsche ist halt echt cool. Das ist so eine breite, so Kanal halt, wo du halt mit, weiß ich nicht, 5 Leuten nebeneinander rutschen kannst.
Cool.
Aber kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du mit Schwung um die eine Kurve und dann mit Schwung in die nächste Kurve, der außen ist, hat halt irgendwie doch Pech.
Ja, das gibt so ein bisschen Knoten in die Gelenke.
Ja, und wir kommen jedes Mal mit blauen Flecken und Schürfwunden da raus.
Wie viele Leute waren
hier? Wir waren zu 8.
Okay, ja. Cool. Ja, dann macht das, glaube ich, richtig Laune. Ja, und genau. Was hat man in seinem Häuschen so für Equipment? Also hat man irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie zu grillen oder sowas?
Ja, nee, Grill haben wir mitgebracht. Also kannst du Grill
hin. Das darf man da benutzen?
Ja, ja, klar. Okay. Du musst ein bisschen aufpassen, weil die Wiesen drumherum und so werden nicht so gut gemäht. Also für Heuschnupfenallergiker nehmt gute Medikamente mit. Jedenfalls bei diesem Französischen, wo wir waren. Und ja, du hast einen Fernseher mit irgendwie ein paar französischen, ein paar deutschen Programmen, aber das ist irgendwie nicht so.
Wo wart ihr gewesen? Wie hieß der?
Irgendwie drei Täler. Keine Ahnung, was auf Französisch heißt, glaube ich.
Okay.
Ja, und du hast einen Kühlschrank. Wir haben natürlich einen Gefrierschrank mitgenommen, damit wir noch ein paar Drinks machen können abends.
Einen Gefrierschrank mitgenommen?
Ja, klar.
Okay. Alles klar. Nee, wollte nur fragen.
Würdest du das nicht machen?
Doch, oder? Natürlich, aber ich war jetzt trotzdem ein bisschen schockiert auf der guten Vorbereitung. Ja. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Ist das da irgendwo bei Straßburg in der Nähe? Zwischen Straßburg und Nancy?
Ja, zwischen Straßburg und Saarbrücken ungefähr.
Ja, ja, so ein Dreieck irgendwie. Zwischen Straßburg, Nancy und Saarbrücken.
2,40 Euro.
F-O-R-E mit Dach drüber, T-S. Ich kann kein Französisch.
Vielleicht Foret, vielleicht aber Foret.
Ja.
Keiner weiß es so genau. Aber wahrscheinlich unsere saarländischen Hörer, die ja das Französisch quasi mit der
Mutter sprechen. Hinlaufen können quasi.
Ja, genau. Die wissen es. Ja, in der Mitte gibt es dann noch so einen Bäcker und einen kleinen Supermarkt, aber wir waren da ein bisschen außerhalb noch shoppen, was auch sehr lustig ist, wenn du mit 8 Leuten in den Supermarkt reinstürmst. Du hast eine ungefähre Einkaufsliste für 3 Tage, 8 Leute verpflegen und kommst dann halt irgendwie mit 2 oder 3 randvollen Einkaufswagen zur Kasse.
Okay.
Ja.
Das letzte Mal habe ich das gemacht, als wir Cocktail-Forums-Treffen in Berlin für 20 Leute mit 10 Leuten in den Markt eingefallen sind und da ging das ja, ähnlich. Genau. Der erste Wagen war allein nur mit Eiern und Brötchen voll. Dann brauchten wir den zweiten.
Genau, so war das. Im ersten Jahr, da waren wir, glaube ich, zu 12 oder 14, da war es so, dass drin, die haben den Wagen gefüllt, dann sind 2 zur Kasse gegangen, haben einen 9 Wagen reingebracht, zur Kasse gegangen, bezahlt, außen ins Auto geladen, den Wagen wieder reingebracht, den nächsten vollen Wagen mitgenommen, das haben sie 3 oder 4 Mal gemacht. Das ist echt. Ja, nee, also okay. Kann ich wirklich empfehlen.
Also Center Park,
sehr entspannt.
Eine Empfehlung. Was zahlt man pro Nacht, so ungefähr?
Ich glaube, ich habe für die 2 Tage 90 Euro Übernachtung gezahlt. Also Freitag auf Samstag auf Sonntag. Ich hätte sogar bis Montag bleiben können, aber ich musste Montag leider arbeiten und konnte ich nicht absagen. Da war ich in Bielefeld.
Glaube ich dir nicht. Ja, bist doch, doch, du stehst doch, stehst doch unter Kontrolle von ihnen. Man soll Leuten nicht glauben, die behaupten, dass sie in Bielefeld sind oder waren. Das sind alles Agenten von ihnen.
Ich bin nur mitgefahren, vielleicht waren wir ganz woanders.
Ja, der war einer von ihnen, der dir hat weismachen wollen, dass das Bielefeld ist.
Mein Chef?
Ja, klar, siehst du? Geheime Weltregierung, sag ich doch.
Genau. Was hast du gemacht an dem Wochenende?
Ich habe versucht, die Cocktailparty, also die Geburtstagsparty meines Chefs und seiner Frau mit Cocktails aufzuhübschen.
Oh, stimmt, da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Oder war es Off-Air?
Ich glaube, es war Off-Air.
Postshow?
Ja, genau. Ich wurde gebeten, ob ich da vielleicht Cocktails machen kann. Und dann hatte ich dich, glaube ich, gefragt, ob du nicht mithelfen willst. Das ging dann nicht, weil du hast ja Urlaub gehabt oder warst halt weg. Ich habe mir dann 2 andere Helfer besorgt.
Martin und Christoph waren auch weg, gell?
Ja, die waren alle weg. Alle, die sich mit Cocktails...
Keiner da.
Genau, alle, die sich mit Cocktails irgendwie semi bis richtig professionell auskennen, waren irgendwie verhindert. Also musste ich mir 2 sozusagen ungelernte Helfer, die aber doch motiviert waren, das war ja schon mal sehr viel wert.
Das ist das Wichtigste.
Musste ich mir suchen und das habe ich auch gefunden, eine Freundin und ein Kumpel von mir. Beide durchaus dem Cocktail an sich sehr zugetan, aber halt noch nie hinterm Tresen gestanden. Und ja, wir haben das dann aufgeteilt. Ich habe ihn dann so, er wollte Barkeeper-mäßig aktiv sein, also er wollte auch shaken und machen und tun. Und sie hat gesagt, sie macht so Barback-Runner im Hintergrund, macht vielleicht mal den einen oder anderen Longdrink, aber kümmert sich ansonsten darum, dass das Eis da ist und keine Ahnung, dass die frischen Gläser wieder rankommen. Spülen mussten wir zum Glück nicht selbst, dafür hatten wir andere Leute, die da engagiert waren. Und ja, dann haben wir da eine Party bespielt mit 117 Gästen oder so, wurde glaube ich gezählt.
Gut.
Und
das ist aber stressig, oder?
Ach, hör mir auf, du. Also wir standen im Grunde von dem Augenblick an, wo wir losgelegt haben, standen wir 4 Stunden unter Feuer und das war's dann. Also die Party endete dann auch irgendwann relativ, als hätte irgendjemand so einen Hammer geschlagen und hätte gesagt, so, jetzt ist es vorbei. Also wir haben die Leute wirklich bis zum Schluss, habe ich gedacht, wann ebbt denn das mal ab? Und dann ist es so ein bisschen runtergegangen und dann ist es gleich fast auf null gestürzt. Also es war schon krass.
Gab also, das einmal, ist gar nicht, dass man anfangen kann, schon ein bisschen aufzuräumen und da macht man noch irgendwie 10, 20, 50 Drinks.
Ja, 10, 20 hast du dann noch gemacht, aber halt normalerweise hast du es ja so, dass es so in Phasen, in so Wellen anrollt. Und hier war so vielleicht einmal so eine kurze, so ein kurzer Aussetzer zwischendrin, wo ich dachte, okay, jetzt geht's runter. Bevor ich den Gedanken zu Ende hatte, ging es volle Granate weiter.
Ach, ey.
Und ja, sehr viele Leute, die Auto fahren mussten, weil es draußen auf dem Land war, mitten im Nirgendwo. Es hast du natürlich einen relativ hohen Prozentsatz Autofahrer, also geht sicherlich so an die 40-50% ran, dann hast du ein paar Kinder darunter. Insofern ist alkoholfrei sehr gut gelaufen, da habe ich auf der Karte vielleicht auch einen Fehler gemacht. Ich hatte einen Drink drauf, der sehr viele Bestandteile hatte.
Verdammt.
Einer von den alkoholfreien, den hatte ich mir ausgedacht. Das war so eine Saft-und-Saftbombe. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass der den Kindern nicht so schmecken würde, weil da Grapefruitsaft drin war. Und der ja auch ein bisschen säuerlicher abgestimmt war. Das hat die allerdings überhaupt nicht aufgehalten. Also gerade die Kids haben uns den aus den Händen gerissen. Was dazu führte, dass mein Co-Barkeeper dann irgendwann auch meinte, ich hasse dich für diesen Drink. Und als er dann erfahren hat, dass ich mir den ausgedacht habe, hat er mich noch mehr gehasst. Weil es war echt fies Arbeit, das Teil.
Willst du ihn hier für unsere Hörer?
Nee, ist zu belanglos. Ich möchte den nicht rezitieren.
Ich würde so direkt in die Folge reinschreiben. Oh Gott, jetzt fasert es schon aus.
Ja, ja, dein Drink wirkt auch gerade. Nee, aber ansonsten, also ich habe, glaube ich, ganz gut den Leuten Drinks vorgestellt, die sie noch nicht kannten. Ich habe da gleich am Anfang gab so eine Begegnung einer Dame, die da reinkam, guckte sich die Karte an, las sich das von oben nach unten durch, ging auf die andere Seite, wo die alkoholfreie Karte hing, las sich das von oben nach unten durch und meinte dann, also bis auf den einen kenne ich hier gar nichts. Ich so, ja, das ist doch gut so. So soll das sein. Dann suchen Sie sich
genau,
mal was aus.
Der Plan.
Genau. Und das hat ganz gut funktioniert. Also da hast du am Anfang halt so gemerkt, dass die Leute so ein bisschen Kontakt, Angst ist das falsche Wort, aber zumindest standen sie am Anfang da und dachten so, Gott, ich kenne hier nichts, was soll ich denn nehmen? Aber irgendwann relativ schnell standen dann Leute vor der Tür und vorm Tresen und haben gesagt, also 4 hatte ich schon. 3 schaffe ich noch. Und dann vielleicht schaffe ich es durch die Karte. Also war gut, hat viel Spaß gemacht, wenn es auch extrem viel Stress war. Aber wir haben dann den T3, der ja nun mittlerweile da ist, auch gleich benutzt, um dann da vor Ort zu nächtigen. So, das heißt, wir konnten auch selber gegen Ende, als es dann endlich mal ruhiger wurde, haben wir dann uns selbst auch mal so 1-2 Drinks gegönnt und konnten dann einfach auch zu Bett gehen und am nächsten Morgen in Ruhe aufräumen und alles wieder verladen und
okay, wie war es mit deinen eher nerdigen Drinks? Also hast du ja, glaube ich, Negroni dabei und Gimlet? Und
Negroni habe ich nicht auf die Karte geschrieben. Gimlet hatte ich auf der Karte. Und es gab einige Leute, die den bestellt haben. Da habe ich dann immer gefragt, ob sie sich im Klaren sind, dass das eine etwas ernstere Angelegenheit ist als die anderen. Wenn die jetzt schon 3 Sachen getrunken hatten, die eher so ein bisschen saftlastig oder Longdrink-mäßig unterwegs sind, dann habe ich gesagt, das hier ist sehr viel mehr den Alkohol nach vorne. Wollen Sie das? Und die meisten haben dann alle gesagt, ja, probiere ich mal. Und manche von denen sind auch durchaus wiedergekommen und haben noch einen zweiten davon getrunken. Also
haben die gesagt, ja, probiere ich mal oder ja, probiere ich ja?
Nee, schon ersteres. Also das ist sehr trinkfestes Völkchen, muss man sagen.
Okay.
Ja. Nee, also hat gut funktioniert.
Du hast... Was hast du? Gin Tonic hast du auf der Karte, Dark and Stormy hast du auf der Karte.
Genau. Und dann hatte ich Horse Snack habe ich gestrichen. Wir haben den ganzen Whisky komplett rausgenommen.
Ah, okay. Ach ja, stimmt, ich war ja dabei.
Und haben dann, was hatte ich noch auf der Karte? Ich hatte Trader Vic hatte ich auf der Karte und Gimlet hatte ich auf der Karte. Oh, jetzt fallen sie mir schon alle nicht mehr ein. Ach, Tea Punch hatte ich noch auf der Karte. Also es war schon so ein Brooklyn Lamp hatte ich auf der Karte, genau. Also wir haben so Aperol ein bisschen... Aperol Sauer hatte ich dabei, aber nicht auf der Karte stehen. Oh, okay. Der ist irgendwie untergegangen, als die Karte geschrieben wurde und war dann aber trotzdem dabei. Und dann habe ich gedacht, na gut, das müssen wir dann irgendwie so einflechten lassen.
Okay.
Ja. Nee, aber war ja insgesamt ein großer Erfolg, wenn auch wirklich extrem stressig. Also ich habe noch nie so unter Vollgas gestanden auf einer Cocktailparty. Weil es halt irgendwie dann im Endeffekt, dadurch, dass ich sozusagen der Hauptbarkeeper war, natürlich mehr an mir hing als sonst, wenn wir das irgendwie unter uns aufteilen, wo wir im Grunde alle gleichberechtigt dastehen, ist das hier schon eine andere Sache, weil in der Regel, wenn irgendwas passiert, was irgendwie nicht vorgesehen war, dreht sich alles zu dir und sagt, oh Robert, das machen wir jetzt. Was ja auch völlig verständlich ist, die beiden standen zum ersten Mal hinterm Tresen und dafür haben sie sich verdammt gut geschlagen.
Ja, cool.
Und insofern, ja, es war mehr Stress als sonst, aber es war doch besser bewältigt, als ich das je hätte gedacht vorher. Ich habe gedacht, wir gehen da richtig unter und das sind wir überhaupt nicht.
Was hast du ungefähr an Verbrauch gehabt, so? Irgendwie Dark and Stormy-mäßig zum Beispiel, also Goslings rum oder?
Ich habe insgesamt nur die Liter zusammengerechnet. Wir haben ungefähr 6, irgendwas Liter rein Schnaps in die Leute reingefüllt. Das ist nicht so viel. Also alkoholfrei ist, wie ich das eben schon gesagt habe, mit einer relativ hohen Anzahl an, Fahrern haben wir doch sehr viel alkoholfrei gemacht. Also ich würde sagen locker 50-50. Und wenn, okay, wenn man überlegt, dass auf unseren Partys üblicherweise alkoholfrei eher so 90-10 läuft.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt, vielleicht sogar 95-5 oder so. Ist 50-50 natürlich schon eine ganz andere Baustelle. Und deshalb kann ich es jetzt noch nicht so genau sagen, weil ich habe nicht mitgezählt, wie viele Pakete Ananassaft und wie viele Flaschen Ginger Ale und irgendwas ich durchgeheizt habe.
Ich habe, glaube ich, noch nie auf einer Party mehr als 2 Flaschen Ananassaft aufgemacht.
Oh, ich habe mindestens, also ich persönlich weiß von mindestens 4 oder 5 Tetrapacks, Liter Tetrapacks Ananassaft. Und diesen Premix für den Trader Vic's Grog, den ich immer gemacht habe, für die große 1,8 Liter Buddel, du hast mir ja freundlicherweise diese Plastikflaschen geliehen, den habe ich, glaube ich, 3-mal angesetzt an dem Abend. Und am Schluss noch, ein paar direkt gemixt, wo ich dann dachte, jetzt lohnt es sich nicht mehr, es nochmal anzusetzen, aber dann habe ich noch ein paar direkt machen müssen.
Krass. Ich habe jetzt Ananassaft reingeschrieben in unsere Tags und er schlägt mir Anassaft vor.
Anderssaft.
Anas.
Anas.
Wie Anna.
Achso, Anassaft. Ja, sehr schön. Ja, gut, ja, nee, das
sein soll.
Das dazu.
Wilde Party.
Wilde Party, gut überstanden.
Ja. Da war ja mein Geburtstag dieses Jahr echt harmlos.
Ja. Nö.
Das war also deine Chance für die Überleitung. Schade. Ja.
Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil ich eine Nachricht auf dem Handy gekriegt habe.
Ach, herrje, wir machen das nochmal.
Ich weiß nicht,
da war ja mein Geburtstag im Gegensatz dazu ja ganz harmlos, oder?
Das Problem ist, ich habe vergessen, wo die Überleitung hinführen sollte. Aber es ist, ich gebe das jetzt einfach mal auf und zu und du musst mir auf die Sprünge helfen. Ach so, es geht um ein Buch. Du wolltest ein Buch besprechen. Ich habe völlig vergessen. Ach, du hast ein Buch zum Geburtstag. Ja, der Geburtstag, Stefan, wo du das Buch bekommen hast. Goldene Brücken, die einstürzen, während man versucht, über sie zu laufen. Ich habe, wie gesagt, alles vergessen. Da steht Picture Perfect Practice. Worum geht's?
Es geht um Fotografie. Also alle Hörer, die sich ein bisschen für Fotografie interessieren und eventuell die eigene Fotografie besser machen wollen, könnten da überlegen, sich das Buch Picture Perfect Practice von Roberto Valenzuela.
Roberto ist schon mal ein guter Name, also der Typ hat schon gewonnen.
Ja, zu kaufen, das ist ein, es nennt sich A Self-Training Guide to Mastering the Challenges of Taking World-Class Photographs. Da geht es darum, wie er sich ein gutes Auge beigebracht hat. Und er erklärt dann immer an Beispielen, was gute Bilder ausmachen, also sei es Balance oder bestimmte Formen, die in einem Verhältnis zueinander stehen, Linien, weißt du, so Linien, die auf irgendwas zuführen. Es ist nicht sowas wie, lern mal die Drittelregel auswendig, so das ist, ja.
Ja gut, das kriegt man auch oben im Buch hin, ja.
Genau. Ja, das liest man ja in jedem irgendwie 6 Punkte, die deine Bilder besser machen, ja. Drittelregel, ja, geil. Und er, also ich habe jetzt die ersten 3, 4 Kapitel durchgearbeitet. Es ist immer so, er beschreibt immer ein paar Sachen, zeigt es anhand von Bildern, was er damit meint. So, hier schaut euch mal das Bild an und dann zeigt er halt eben an bestimmten Stellen, wie in zum Beispiel Formen, jetzt das ist ein Beispiel, was relativ am Anfang vorkommt, in dem Bild auslösen, wo das Auge hinläuft, was man sofort registriert, was das Bild balanciert, was das Bild schön macht. Und dann sagt er, okay, du hast jetzt die Aufgabe, nimm deine Kamera, geh raus und fotografiere 10 Rechtecke, 10 Quadrate, 10 Kreise, 10 aufeinander zulaufende Linien und 10 Dreiecke.
Hast du das schon gemacht?
Das habe ich schon gemacht und bin durch Wiesbaden gelaufen und habe einfach Vierecke und alles Mögliche fotografiert. Er sagt auch, fotografiere erst die 10 Vierecke oder 10 Rechtecke, danach fotografierst du die nächste Aufgabe. Nicht, ja,
das, genau, das Mischen macht das kaputt, alles, weil dann du nämlich, dann fokussierst du dein Auge nicht.
Genau. Und ja,
cool.
Ich glaube, ein ganz nettes Bild ist dabei rausgekommen.
Ja. Das ist ja bei der Übung auch nicht das Ziel.
Ist wurscht. Also ja, aber du läufst halt durch den Bahnhof. Ich bin dann runter zum Bahnhof gelaufen und einfach, ja, ich habe dann zwischendrin, während ich das gemacht habe, auch noch ein paar andere Bilder gemacht, weil es gerade so schön dunkel wurde und das Licht so gut war. Und da habe ich mir gedacht, ja, fotografierst du noch ein bisschen was anderes
bei jetzt. Happy Shooting gab es damals immer die schöne Aufgabe, schließ dich im Klo ein und mach 50 Bilder oder 100. Und so die ersten 10 fallen dir total leicht. Dann machst du dann irgendwie ein Makro vom Klopapier und dann machst du dies und dann machst du das. So die ersten 10, 20, wenn du dich im Klo eingeschlossen hast, das ist total easy. Da findest du genügend Dinge, die du fotografieren kannst auf deinem, ja, schießt du dich selbst im Spiegel und dies und das und jenes, da findest du Ideen. Aber dann die nächsten 70, da wird's dann, musst du dann irgendwann wirklich kreativ werden. Da sitzt dann, was kann ich denn noch? Ich hab doch schon alles und so. Und dann, aber du darfst dich nicht wieder rauslassen aus dem Klo, bevor du das fertig hast.
Okay.
Ja, ist auch eine schöne Aufgabe, die so in die Richtung geht.
Wohl dem, der ein großes Bad hat.
Ja, gut, aber die Anzahl an Dingen, die da drin ist, hängt nicht an den Quadratmetern, ne? Also, außer du hast es schön voll gerümpelt.
Das können mir nicht passieren.
Nee, also sag nochmal, wie das heißt. Picture Perfect Practice von Roberto, wie hieß er?
Valenzuela.
Valenzuela.
Ja. Okay. Der ist Hochzeitsfotograf. Das heißt, viele Beispiele sind halt Porträtaufnahmen, sind Hochzeitsaufnahmen, sind eigentlich immer Menschen drauf auch. Also es ist kein Foto, wie du Still Photography lernst oder wie du Landschaftsfotografie lernst.
Ich habe einmal in meinem Leben eine Hochzeit fotografiert, das mache ich nie wieder. Also,
das ist total stressig, oder?
Das ist so eine emotionale Belastung. Also du fühlst dich so unter so einem Druck, dass du mit den Bildern natürlich genauso delivern musst, wie dieser Tag für die Leute jetzt schon delivert. Weil du musst ja das einfangen und das festhalten, dass die hinterher, wenn sie deine Bilder angucken, genauso glücklich sind, wie sie in dem Augenblick waren. Und du hast so Angst, dass du irgendwie was einen Fehler machst und alles falsch belichtest oder so. Oder irgendwie ständig irgendwas out of focus ist. Oder der entscheidende Moment des Ringeansteckens, irgendwie hast du die Kamera auf dem falschen Setting und es verpasst es quasi.
Ja.
Ist mir zum Glück alles nicht passiert. Ich war relativ zufrieden mit meinen Bildern und auch von der Seite des Hochzeitspaars kamen da keine Dings, aber keine Beschwerden. Aber ich habe trotzdem an dem Tag für mich beschlossen, das war Freunde gewesen damals, habe ich beschlossen, das mache ich nie wieder. Da muss man irgendjemanden für bezahlen, der dafür Geld kriegt und das würde ich nicht wollen.
Och, manchmal geht das schneller, als du denkst, dass man das wieder machen muss.
Ja, das ist wohl so. Aber wenn ich es mir aussuchen darf, mache ich es nicht mehr.
Ja. Ja, also ich finde auch Hochzeit, das ist...
Und man braucht auf jeden Fall 2 oder 3 Kameras.
Echt?
Und zwar am besten vom gleichen Hersteller. Weil mit dem man 2 oder 3 Kameras, mit denen man sich gleich gut auskennt. Weil du hast keine Zeit, Objektive zu wechseln. Du musst eigentlich... Ja. 2 Bodies umhängen haben, einen mit einem Telezoom, einen mit einem Weitwinkelzoom drauf. Und du brauchst eigentlich auch auf beiden einen ordentlichen Blitz, weil das in den Kirchen immer zu dunkel ist. Und zig Akkus und du musst eigentlich auf alles eingestellt sein, du musst auf alles sofort reagieren können, ohne irgendwie in deiner Fototasche rumzukramen, weil es passiert einfach zu vieles gleichzeitig und zu viele Motive laufen ständig um dich rum. Das ist echt Stress.
Ja, da bin ich immer froh, generell bin ich froh, wenn es in der Kirche dir das Brautpaar verbietet, Fotos zu machen. Da läuft keiner dabisch durchs Bild.
Ja, aber der
ist
eine...
halt hinterher und stellst das Bild.
Ja, das schon, aber du hast dann so Sachen, diese komischen, wie heißen diese Kinder, diese Blumenkinder? Nein, diese Blumenkinder, die machen irgendwas total brutal Süßes oder sehen halt einfach brutal süß aus und du brauchst halt dieses Bild, wie das kleine Kind da vorne langläuft und alle sitzen in den Reihen und dahinter läuft das Brautpaar. Das musst du einfach, das kannst du nicht weglassen, so ein Foto. Und das kannst du auch nicht stellen, weil dann müsstest du das ganze Publikum da wieder hinsetzen.
Ja, ist doch egal. Alle rein, wir machen jetzt Fotos, 2 Stunden. Hier, warte, ich muss noch ein bisschen ausleuchten. Ja, okay, hier Crew, macht mal das Publikum nass, die müssen mal weinend aussehen.
Was ich genossen habe, ist, dass ich mal in der Kirche während so einer Zeremonie einfach überall rumdappen durfte. Hinter den Messdienern und überall. Ich konnte einfach gnadenlos durch die Gegend dappen. Das darfst du ja sonst nie. Es ist ja mal so förmlich, aber das war nett, aber das wiegt es nicht auf. Egal, da wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht hin. Wir empfehlen dieses Buch. Also du empfiehlst dieses Buch. Gut, also Bielefeld hat dich wieder freigelassen. Schön, dass du zurück bist. Das ist ja nicht immer so. Nächste Woche habe ich noch einen Film, den ich bespreche. Den haben wir heute mal weggelassen, weil ich jetzt gleich auch noch einen Termin habe. Und wir sagen vielen Dank für die Kommentare und Flatters, die ihr immer so schreibt und klickt, auch wenn es in letzter Zeit speziell an der Kommentarfront ein bisschen zurückgegangen ist. Keep it coming. Sneakpot.de ist der Platz, wo das gerne auf euch wartet, wo ihr da mitdiskutieren könnt und in der nächsten Woche geht's wieder einen weiteren Sneakpot. Und wir gehen auf die 400 zu. Wir haben immer noch keine Vorschläge bekommen, was wir damit machen sollen.
Ja, das wäre wichtig.
Ja, so ein Vorschlag wäre mal eine Idee. Ja, also dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.